Herzlich willkommen zu Let's Talk, Mutmacher, Geschichten, die verbinden. Präsentiert von Lettermann, mein Sanitätshaus, eurem Begleiter für mehr Lebensqualität im Alltag. Hier dreht sich alles um Menschen, die zeigen, wie man mit Mut und einer guten Portion Lebensfreude durchs Leben geht. Herausforderungen inklusive. Hier wird's persönlich, inspirierend, verbindend und garantiert nie langweilig. Lehnt euch zurück, los geht's.
Heute starten wir mal ein kleines bisschen anders in die Folge und das aus gutem Grund. Bevor ihr gleich in die neue Folge mit der wunderbaren Clara eintaucht, möchten wir euch mitnehmen in einen ganz besonderen Moment, den wir am vergangenen Wochenende erleben durften. Das Kämpferherzen-Treffen. Mitten in dieser großartigen Veranstaltung, voller Wärme, Inspiration und echtem Miteinander, haben wir diese Folge aufgenommen. Und das war diesmal nicht nur was fürs Ohr. Parallel lief ein Livestream auf Instagram, den ihr euch übrigens jetzt noch anschauen könnt. Entweder auf letstalk.podcast oder Sanitätshaus Lettermann. Ja, ganz ungewohnt. Diesmal gibt's uns auch mit Bewegtbild. Für uns war es auch eine komplett neue Erfahrung. Technik, Bühne, Publikum und mittendrin ich. Live. Im Gespräch. Ein riesengroßes Dankeschön an das gesamte Kämpferherzen-Team für diese rundum gelungene Veranstaltung und an alle, mit denen wir so bereichernde Gespräche führen durften. Besonders in Erinnerung ist uns der Vortrag von Moritz Brückner geblieben. Eigentlich wollten wir nur mal kurz den Saal checken, in dem wir später unsere Aufnahme haben sollten. Aber dann kam Moritz auf die Bühne und hat uns mit seiner Geschichte so sehr gepackt, naja, dann mussten wir einfach bleiben. Ein echter Mutmacher, der mit seiner Offenheit und Ehrlichkeit uns wirklich tief berührt hat. Auch spannend war Claras Anreise. Viele von euch kennen sie bestimmt unter ihrem Instagram-Namen Schmetterling Clara. Sie ist mit der Bahn gekommen und da weiß man ja nie, ob da alles glatt läuft. Und dann war da auch noch eine Bombenentschärfung angekündigt. Aber es hat alles geklappt und wir konnten pünktlich loslegen. Und genauso pünktlich starten wir jetzt auch in die neue Folge, obwohl wir noch stundenlang vom Kämpferherzen-Treffen erzählen können. Aber im Mittelpunkt stehen natürlich unsere Mutmacher. Und deswegen wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören der neuen Folge. Herzlich willkommen zu unserer allerersten Live-Podcast-Aufnahme. Mein Name ist Marva Heinz. Ich bin unter dem Instagram-Account Die Heinzies zu finden und berichte über das Leben mit schwerbehindertem Kind. Unsere Tochter ist leider 3,5 Monate zu früh geboren, während der Corona-Zeit. Wir hatten keinerlei Möglichkeiten, Kontakte zu knüpfen. Und so ist unser Podcast Let's Talk Mutmacher entstanden. Das Ganze wird präsentiert vom Sanitätshaus Lettermann. Wir möchten gerne Menschen eine Stimme geben, die ähnliche oder andere Schicksale erlebt haben. Krankheiten, Amputationen, Krebskranke, alle haben eine Stimme verdient. Aber bei uns ist gar nicht die Krankheit der Kern, sondern eigentlich das, was mit dem Leben gemacht wird. Wie mache ich weiter? Wir möchten Mut machen. Und dafür haben wir jetzt heute einen Live-Podcast zum allerersten Mal. Wir sind alle ein bisschen aufgeregt, vor allem was die Technik angeht. Und wir haben einen ganz tollen Gast uns eingeladen, und zwar die Clara. Ihr kennt sie vielleicht vom Instagram-Account Schmetterlings-Clara. Komm gerne an unseren Tisch, wir können uns hier hinsetzen. Clara, schön, dass du heute gekommen bist und dir die Zeit nimmst, mit mir ein bisschen zu sprechen.
Sehr gerne.
Möchtest du dich vielleicht am Anfang einmal kurz vorstellen?
Also ich bin Clara, bin 25 Jahre alt und lebe seit Geburt mit Epidermolysis bullosa oder eben auch als Schmetterlingskrankheit genannt. Und ja, ich berichte auf Instagram über meinen Alltag mit EB, so wird die Krankheit abgekürzt.
Schmetterlinge, so ähnlich ist unser Podcast gestartet. Wir sind Ende Januar erst mit der ersten Folge online gegangen, als kleine Raupe, sage ich jetzt mal. Und jetzt mittlerweile entwickelt sie sich durch die vielen Mutmacher, die ich interviewen darf, zu einem wunderbaren Schmetterling, so wie du es eben auch bist. Du hast die Krankheit von Kindheit an.
Genau.
Wie war die Kindheit für dich?
Also früher ging es mir noch deutlich besser als heute. Ich konnte mehr laufen. Klar, für weite Strecken habe ich einen Rollstuhl gebraucht, aber so draußen spielen und so gehen relativ normal, sag ich mal. Und ja, dementsprechend bin ich auch relativ normal aufgewachsen. Also ich war in der normalen Schule mit Schulbegleitung. Klar, Verbandswechsel, frühe Ergo, Physio haben dazugehört, aber ansonsten war meine Kindheit normal, sage ich jetzt mal.
Ja, du konntest auch klettern und sowas, ne?
Ja, genau.
Das heißt, es ist eine fortschreitende Krankheit.
Ja.
Wer bist du außerhalb deiner Diagnose? Hast du Hobbys? Was machst du so im Alltag?
Also eins meiner Hobbys ist das therapeutische Reiten. Das mache ich schon, seit ich 5 Jahre alt bin. Und ja, ansonsten zeichne ich gern und ja, Social Media ist Hobby und Arbeit zugleich.
Ja, das glaube ich dir sofort. Also folgt gerne mal rein. Wetterlings, klar, ja, da werdet ihr auch ganz viele Sachen. Und du machst ja auch so Postkarten selber, habe ich gesehen.
Ja, genau. Also ich gestalte Postkarten für Geburtstag, Weihnachten, Ostern. Alle Anlässe, die man sich vorstellen kann, sage ich mal.
Auch viel mit Schmetterlingen.
Ja.
Findest du, der Schmetterling hat dich so ein bisschen geprägt und ist so dein Lieblingstier? Oder ist es ein bitterer Beigeschmack?
Nö, also ich finde Schmetterlinge schon schön und bin in dem Fall auch ein Konsumopfer, die fast alles kauft mit Schmetterlingen. Also ich finde es schon schön, ja.
Ja, das glaube ich. Das ist ein ganz wunderbares Tier.
Ja.
Jetzt konntest du als Kind ja nahezu alles. Wie war es für dich, irgendwann zu merken, das geht nicht mehr?
Also es kam tatsächlich erst spät, sage ich mal. Also ich habe erst Realschulabschluss gemacht und dann das Abi nachgeholt. Und da mit den Realschulabschlussprüfungen fing es halt so an, dass es mir nach und nach schlechter ging. Und 2019 hatte ich dann noch eine schwere Blutvergiftung, eine Sepsis. Und also im Vergleich zu 2019 geht es mir heute wieder viel, viel besser. Aber im Vergleich zur Kindheit halt deutlich schlechter. Und ja, es war natürlich schon so schwer, nach der Sepsis zu sagen, ich kann jetzt kaum noch laufen und solche Sachen. Aber irgendwann hat man es akzeptiert. Alle saßen zu der Zeit zu Hause, weil dann Corona war. Und somit war ich in dem Fall nicht allein, die zu Hause saßen und nichts machen konnte. Das war in dem Fall schon vorteilhaft.
Ein bisschen weniger allein.
Ja, und alles online. Also das ist halt auch der Vorteil davon.
Das stimmt. Wie sieht dein Alltag aus? Also du hast schon eben beschrieben, du musst regelmäßige Verbandswechsel machen.
Genau.
Und das geht ja, soweit ich aus deinem Instagram-Account kenne, nicht in wenigen Minuten. Das dauert ja schon ganz schön lange.
Genau, also ich mache jeden Vormittag Verbandswechsel, 2 bis 3 Stunden. Und ja, danach, nachmittags habe ich Freizeit, sage ich mal. Also ich arbeite, wie gesagt, im Social-Media-Bereich. Dann arbeite ich oder unternehme was. Naja, solche Sachen.
Das heißt, dein Alltag ist durch deine Krankheit schon sehr bestimmt.
Ja, also der Vormittag ist verplant, sage ich mal, mit Verbandswechsel. Und wenn ich irgendwas machen will, dann immer nachmittags oder auch Arzttermine nachmittags, wo vormittags geht nicht wirklich.
Und deine Krankheit hat auch mal gute Tage und schlechte Tage.
Ja.
Also je nachdem, wo sich die Blasen ausbreiten, sag ich jetzt mal.
Also Füße ist immer für mich ganz schlimm. Und klar, wenn ich jetzt am Po schlimmere Sachen habe, kann ich halt nicht so viel sitzen.
Ja.
Ja, ist immer unterschiedlich.
Das glaube ich dir. Gibt es Tage, an denen du dann besonders mit deiner Erkrankung kämpfst?
Ja, also vor allem mit den Schmerzen dann halt oder dann den Nebenwirkungen der Schmerzmittel. Aber ich sag mal, am schlimmsten war es vor der Blutvergiftung, vor der Sepsis, wo keiner so wirklich wusste, was ich habe. Mhm. Und damals wollte ich halt einfach nur, dass es besser wird. Ich habe gesagt, ich will jetzt einschlafen und aufwachen, wenn es vorbei ist, wenn es mir wieder besser geht.
Wie findest du die Motivation?
Ja, auch durch Instagram tatsächlich, durch all die tollen Nachrichten, die ich bekomme, durch den Austausch mit anderen. Hier sind ja auch ganz viele, mit denen ich schreibe auf Instagram und so. Ja, aber auch einfach durch schöne Erlebnisse, wie das Kämpferherzentreffen hier, Konzerte, all solche Sachen.
Kontakte finde ich auch so unheimlich wichtig. Uns ging es so, Merle ist in der Corona-Zeit geboren worden. Wir durften die Zimmer nicht mehr verlassen. Ich hatte nicht mal die Chance, irgendjemanden kennenzulernen und habe gedacht, wir sind die Einzigen auf der Welt, denen es so geht. Aber gerade beim Treffen wie hier weiß man, es ist ganz anders.
Ja.
Und da fühlt man sich hier beim Kämpferherzentreffen einfach so normal.
Ja, das stimmt.
Jeder nimmt einen, wie man ist.
Ja.
Also du bleibst immer positiv und möchtest weitermachen.
Meistens, ja.
Nutzt du Hilfsmittel im Alltag, die dich unterstützen, außer Verbänden?
Ja, also mein E-Rolli, den ich hier dabei habe. Ich habe auch noch einen Aktivrollstuhl, wo man mich halt schieben kann. Ein Pflegebett für einen Verbandswechsel, erhöhte Toilettensitze, Toilettenstuhl, einen Gehwagen habe ich zu Hause, mit dem ich ein paar Schritte gehen kann. Ja.
Du hast eine ganze Menge.
Ja.
Kannst du dich mit dem Gehwagen auch draußen fortbewegen oder nur innerhalb eures Wohnraumes?
Also ich kann nur wenige Meter laufen und dann nur auf ebener Strecke. Das ist draußen meist ein bisschen schwierig.
Hat das auch was damit zu tun, dass, du hast es jetzt noch nicht erzählt, aber deine Finger waren am Anfang noch so ausgebildet wie meine und sind im Laufe der Jahre zusammengewachsen. Hat das auch was damit zu tun, ist es für dich schwierig, einen Gehwagen vorzuschieben oder einfach kräftetechnisch?
Nee, also ich habe einen Unterarm-Gehwagen, also wo man sich nicht festhalten muss, wenn ich mal. Das geht schon, aber einfach kräftetechnisch und dann auch die Schmerzen in den Füßen natürlich und durch das lange Liegen während der Blutvergiftung hat sich rechts meine Sehne so verkürzt, sodass ich halt nur noch vorne auftreten kann.
Oh Gott.
Und das macht es halt auch nicht besser.
Ja, das glaube ich. Gibt es ein Lieblingshilfsmittel, was du hast?
Ja, mein E-Rolli.
Hast du am Sebas gedacht? Wann hast du gemerkt, dass du alleine im Alltag nicht mehr so zurechtkommst, sondern auf Unterstützung angewiesen bist?
Also insgesamt bin ich schon immer auf Unterstützung angewiesen. Meine Hände sind schon in der Kindheit zusammengewachsen, auch wenn sie zweimal operativ getrennt wurden. Aber Flaschen öffnen, Verpackungen öffnen war schon immer schwierig. Und ja, der Bedarf an Hilfe wurde halt einfach immer mehr mit der Zeit nach und nach.
Das heißt, du bist es gewohnt, auf Hilfe angewiesen zu sein. Ja, es ist für dich nicht schwierig, nach Hilfe zu fragen.
Nee, also ja, ich kenne es nicht wirklich anders, klar, weil fremden Personen ist nochmal was anderes, aber jetzt so die Personen aus meinem Umfeld.
Gerade beim Pflasterwechseln, das
ja genau
sehr intim werden, ne?
Ja.
Gibt es ein Hilfsmittel oder gibt es noch kein Hilfsmittel, was du dir aber gerne wünschen würdest, was es geben sollte? Also die Ultralösung für dich, die es unbedingt die erfunden werden soll.
Also ich sag mal, es gibt ja schon so Rollstühle, die Treppen steigen können. Aber auch irgendwie sowas in der Art. Wir haben zum Beispiel eine Kurve in der Treppe, da wird es dann schon wieder schwierig. Also ja, Hilfsmittel, das wirklich gut Treppen steigen kann und auch sicher Treppen steigen kann. Ich habe da schon mal was ausprobiert, aber das war mir einfach zu unsicher.
Ja, das ist, glaube ich, auch ein komisches Gefühl auf einmal, ne?
Ja, sehr.
Okay. Finde ich spannend, was man so für Wünsche hat. Und Hilfsmittel sind natürlich auch da, damit sie deinen Alltag unterstützen und dich da. Deswegen heißen sie ja Hilfsmittel, ne?
Ja.
Kennst du andere Erkrankte mit EB?
Ja, also ich bin in der Selbsthilfegruppe in Österreich hauptsächlich. Es gibt auch eine in Deutschland. Und da finden regelmäßig Treffen statt. Und ja, oder auch über Social Media bin ich viel in Austausch mit anderen Betroffenen.
Ist das für dich eine weite Anreise dann?
Ja, also in Österreich ist es in Salzburg. Das sind so 4 Stunden Fahrt von mir.
Ui.
Aber jetzt in Deutschland wäre es auch nicht viel besser. Ich weiß zwar gerade nicht genau, wo es ist, aber auf jeden Fall auch weiter weg. Also ja, ist immer eine weite Fahrt.
Und die kannst du ohne Probleme bewerkstelligen oder ist das ein bisschen schwierig? Gerade wenn du die Blasen hast.
Es kommt immer drauf an, halt wie gut ich sitzen kann und so. Und klar habe ich immer eine ganze Menge an Gepäck dabei.
Das glaube ich.
Aber es ist anstrengend, klar. Es geht mal besser, mal schlechter. Aber für so schöne Tage wie heute oder auch die Treffen der Selbsthilfegruppe nehme ich das gern auf mich.
Da freuen wir uns alle, dass du heute hier bist.
Ja.
Gibt es irgendeinen Moment, wo du gemerkt hast, meine Krankheit bestimmt schon mein Leben sehr und ich möchte aber trotzdem rausgehen und ich möchte es gut machen, ich möchte es besser machen, ich möchte anderen Mut machen und weitermachen?
Ja, schon so nach der Sepsis, nach der Blutvergiftung, nachdem dann auch die Corona-Regeln wieder gelockert wurden und so, wollte ich halt schon wieder mehr raus, mehr erleben und ich habe schon vorher meinen Instagram-Account eröffnet, aber nicht wirklich mich getraut, irgendwas so zu posten, zu erzählen. Und das kam dann halt nach und nach, dass ich halt einfach so da auch über mein Leben erzählt habe und dann ist das immer mehr gewachsen.
Das kommt auch sehr gut an.
Ja.
Du hast, glaube ich, eine ganze Reihe an Followern.
Ja, inzwischen schon.
Gibt es Menschen, die dich auf dem Weg besonders inspiriert haben?
Also es gibt schon einige, denen ich gern folge und die mich auch inspirieren. Andere EB-Betroffene, aber auch Menschen mit anderen Behinderungen.
Sag ruhig, wenn es einen bestimmten Namen gibt, kannst du den ruhig nennen.
Also Herzbube Daniel auf Instagram, falls das jemand sagt, der ist ja organtransplantiert. Oder auch die Jessie, die ist heute auch hier irgendwo. Die inspirieren mich schon.
Das freut mich. Wie war das denn eigentlich für deine Eltern? Wusste man schon vor deiner Geburt, dass du erkrankt bist?
Nee, also das sieht man nur, wenn man dem Fötus Haut entnimmt und es wird halt nur bei Verdacht gemacht. Und meine Eltern kannten die Erkrankung vorher auch nicht, aber es ist dann gleich nach meiner Geburt aufgetreten, da es dann auch eine normale Geburt war, weil es war ja vorher alles gut.
Ja.
Und dadurch hat sich dann halt die Haut an den Füßen gelöst und es sind gleich überall Blasen gekommen.
Boah, das tut mir so leid. Das hört sich so schmerzhaft auch an.
Ja, davon weiß ich nichts mehr.
Das ist ja eine genetische Erkrankung.
Ja, genau.
Und das hat man ziemlich schnell dann festgestellt, was das für eine Krankheit ist? Oder hat der Prozess überhaupt herauszufinden, wie die Krankheit heißt, lange gedauert?
Nee, ich hatte Glück, dass ich in Würzburg geboren bin. Also zwar in der Entbindungsklinik, aber ich kam dann gleich in die Uniklinik. Und da hat ein Professor die Krankheit gekannt und es halt vermutet und dann auch diagnostiziert. Und die ganz genaue Form, es gibt ja viele verschiedene Formen, wurden dann 3 Monate später in Freiburg nochmal diagnostiziert.
Wow. Und wie war das dann für deine Eltern? Also sie mussten damals schon dich regelmäßig verbinden?
Ja, also klar, früher war es weniger. Da waren es halt so Füße, Knie, Hände, was man halt viel belastet. Heute ist es eigentlich der ganze Körper, aber Verbandswechsel hat schon immer dazu gehört. Und es kam damals gleich eine Krankenschwester aus Salzburg, die meinen Eltern halt gezeigt hat, wie sie mich verbinden müssen, wie sie mit mir umgehen müssen und so.
Wow, das heißt, deine Eltern sind auch im Alltag ganz schön eingespannt.
Ja, vor allem meine Mutter, die den Hauptteil übernimmt.
Ja, das glaube ich. Ich selber bin ja auch pflegende Mutter.
Ja.
Da ist es auch super schwierig, einen Beruf nachzugehen.
Ja, klar.
Für deine Mutter wahrscheinlich auch nicht möglich.
Also früher, als es mir noch besser ging und auch vor Corona und so, hat sie Blockflötenunterricht gegeben und auch Krankheitsvertretung in der Musikschule gemacht.
Cool.
Ja. Und früher und auch heute noch arbeitet sie als Sekretärin bei einer Osteopathin am Nachmittag.
Ja, das freut mich total. Wie hat denn generell so das Umfeld deiner Familie darauf reagiert, als deine Eltern nach Hause kamen mit dem neugeborenen Baby und dann hieß es, unser Kind hat EB?
Also meine Mutter hat 4 Geschwister und die haben auch alle 2 bis 4 Kinder. Die haben mich einfach mit aufgenommen in die große Gruppe, sage ich mal. Und mein Vater hat keine Geschwister. Da war ich dann die Prinzessin bei meinen Großeltern, das einzige Enkelkind.
Und auch nicht immer schlecht.
Die haben uns viel unterstützt, weil die halt auch näher wohnen als die Eltern meiner Mutter. Und ja, die sind dann immer gekommen, wenn irgendwas war oder meine Mutter krank war, wenn ich krank war. Also die haben schon viel gemacht früher, ja.
Also dich genommen, wie du bist.
Ja.
Genauso soll es auch sein. Passiert dir das auch auf der Straße oder wirst du auf der Straße komisch angeguckt, weil du dich so verändert hast?
Also eigentlich schon immer, weil meine Krankheit ist schon immer sichtbar durch die Verbände, durch die roten Flecken, durch meine Finger. Da schauen schon immer wieder Leute oder Kinder fragen halt ihre Eltern. Oder man hört auch, wie die Leute überlegen, was ich denn haben könnte und so. Also ja.
Ich finde das immer voll unangenehm, wenn ich sowas höre.
Ja, also manche fragen direkt, das finde ich dann schon toll.
Ja.
Aber ja, manche tuscheln halt auch so unauffällig auffällig, sag ich mal.
Unauffällig auffällig, ja genau. Und gehst du auch offen damit um? Also wenn dich jemand auf der Straße anspricht, sagst du dann auch sofort, na klar, beantworte ich dir, was ich habe und erklärst das kurz?
Ja, auf jeden Fall.
Schön. Das finde ich gut, weil es gibt ja auch Menschen, du hast es auch schon mal in deiner Story berichtet, die denken, dass du eine ansteckende Krankheit hast.
Ja, das ist immer, ich sage mal, ein Vorteil, dass halt viele denken, dass es ansteckend ist. Auch ich jetzt noch nicht, aber andere Betroffene, die in ferne Länder reisen, müssen einen Attest mitbringen, dass es nicht ansteckend ist, wenn man ins Schwimmbad geht oder so. braucht man meist einen Attest, dass es nicht ansteckend ist. Also
ich finde das so traurig, weil das greift auch so ein bisschen in die Persönlichkeit ein.
Ja.
Man muss sich immer rechtfertigen und immer ausweisen. Das ist eigentlich
ja
nicht völlig normal, aber du weißt, wie ich das meine.
Ja.
Ne? Ja. Wirst du dadurch auch manchmal missverstanden? Also, dass die Leute wirklich denken, du bist ansteckend?
Also ich glaube, wenn man so ins Gespräch kommt, jetzt nicht, aber wenn halt so jemand von außen schaut und sich dann nicht damit beschäftigt, dann bestimmt schon.
Das ist schon hart. Wie gehst du mit negativen Kommentaren um oder negativen Blicken?
Also die Blicke fallen mir tatsächlich gar nicht mehr so auf. Ich bin da halt so in meinem Ding, ja. Und ja, klar, auf Social Media versuche ich es immer erstmal freundlich und wenn nicht, dann halt nicht, damit die Person auch blockiert. Also habe ich keinen Bock drauf.
Kommt das öfter vor, dass du über Social Media negative Kommentare bekommst?
Manchmal, also wenn es öffentlich in den Kommentaren ist, werde ich gleich von anderen verteidigt.
Sehr gut.
Ja. Und ja, wenn es privat ist, wie gesagt, versuche ich es erstmal freundlich und wenn nicht, dann halt nicht. Wie gesagt, es gibt Leute, die wollen es halt nicht verstehen.
Ich frage mich, warum man dann auch jemandem schreibt, nur um negative Sachen loszuwerden. Dann sag einfach gar nicht.
Ja, genau.
Hast du Wünsche und Ziele für deine Zukunft, jetzt mal ganz unabhängig von der EB?
So, mein Social-Media-Account Arbeit ja auch immer noch weiter ausbauen und ja einfach so viel wie möglich erleben.
Erleben heißt Reisen auch?
Ja.
Oder was möchtest du gerne?
Ja, oder halt eben auf Konzerte, Veranstaltungen, die jetzt nicht so weit weg sind.
Du hattest ja jetzt am Wochenende auch ein spannendes Erlebnis.
Ja.
Erzähl mal davon.
Also wir haben bei uns in der Stadt in Dinkelsbühl, falls das jemand was sagt, immer die Kinderzeche, unser Heimatfest. Und da bin ich schon seit der ersten Klasse aktiv mit dabei. Und früher zu Fuß, heute mit Rollstuhl. Und ja, ich liebe es einfach.
Was ist die Kinderzeche? Also ich habe davor noch nie davon gehört.
Also die Geschichte, die aber nicht historisch belegt ist, ist so, dass die Schweden die Stadt angreifen wollten. Und dann die eine Tochter des Oberstherrn Bürgermeister Dinkelsbühl losgezogen ist mit allen Kindern der Stadt und halt um Gnade gebettelt hat. Und eines der Kinder, das er dabei hatte, sah dem Sohn des Oberst Sperreuth von den Schweden so ähnlich wie seinem verstorbenen Sohn. Und dann hat er Mitleid bekommen und hat die Stadt verschont. Und das wird eben jedes Jahr gefeiert, ob es jetzt war oder nicht. Es wird jedes Jahr gefeiert.
Und wie findet das statt? Das ist ja ein bisschen wie so eine Parade.
Also es sind Festumzüge, wo wir halt mit den Kostümen, die der damaligen Zeit ähneln, durch die Stadt laufen. Es gibt verschiedene Gruppen, die Tänze aufführen, Frühschoppen, Volksfest mit Bierzelt, also alles dabei.
Und da bist du voll aktiv?
Ja.
Auch in so einer Gruppe aktiv?
Ja, genau. Ich bin bei den Feinden, bei den Schweden.
Oh, bei den Feinden. Eieiei. Gibt es etwas, was du anderen Betroffenen, die vielleicht auch frisch diagnostiziert sind, mitgeben möchtest?
Also, wenn es jetzt so um meine Erkrankung geht, kommt es ja im Kindesalter, dann geht es ja eher an die Eltern, sage ich mal. Das ist ja Babyalter, neugeboren. Und das sage ich immer, es ist bei jedem unterschiedlich. Also der Verlauf kann von gut bis ganz schlecht sein. Das muss man halt auf sich zukommen lassen. Man kann da jetzt nichts sagen, aber auch ein Leben mit EB ist möglich und auch ein Leben mit EB kann schön sein.
Das finde ich sind ganz, ganz tolle Worte. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Vielleicht, eigentlich finde ich, das waren so tolle Schlussworte. Ich möchte noch gar nicht Schlusswort sein. Vielleicht habt ihr ja noch Fragen an die Clara. Ich guck mal so in die Runde.
Ja, ich habe eine Frage.
Ja.
Wenn du nach Salzburg fährst, mit was für Leuten kommst du da zusammen? Ist das in großen Gruppen?
Ich übersetze das mal eben für unseren Livestream. Die Frage ist, wenn du nach Salzburg fährst, mit was für Menschen du in Kontakt kommst?
Also zum einen gibt es in Salzburg das EB-Haus, eine Spezialklinik. Das ist innerhalb der Uniklinik. Da kann man für Untersuchungen hingehen. Da gibt es Ärzte, Pflegekräfte und so. Und das Jahrestreffen ist aber separat in einem Hotel. Das sind eben Betroffene wie ich, von Kleinkind bis Seniorenalter und ganz viele Angehörige, also hauptsächlich Eltern und Geschwister.
Ja. Die Dame fragte gerade, wie denn deine Lebenserwartung aussieht.
Es kommt auf die Form an. Also meine Form, da ist die Lebenserwartung verkürzt, aber bei den leichteren Formen, die können ganz normal alt werden, sage ich mal.
Und wie sehen so leichtere Formen dann aus?
Und jetzt kommt die nächste Frage. Wenn du eine schwerwiegende Form hast, wie sehen dann die leichteren Varianten aus?
Die sieht man in den meisten Fällen tatsächlich gar nicht. Also die haben auch ein paar Blasen, hauptsächlich Füße und Hände, was halt viel belastet wird. Aber die haben es zum Beispiel auch nur äußerlich. Ich habe es auch innerlich an den Schleimhäuten. Und ja, wie gesagt, die haben auch Wunden und Blasen, aber wesentlich weniger als ich und eben nicht so stark eingeschränkt.
Dadurch, dass deine Schleimhäute ja auch betroffen sind, ist das natürlich auch ein großes Thema für dich, Ernährung?
Ja. Also ich habe seit März 2024 eine Magensonde, kann aber trotzdem noch weiche Sachen ganz normal essen. Also weiche Sachen ging schon immer. Ja, so viel Kalorien wie möglich, weil durch die Wunden brauche ich halt viel Energie.
Ja, das glaube ich dir. Also du kannst nicht den ganzen Tag schaffen, dich voll zu ernähren, sondern brauchst jeden Tag zusätzlich auch so Nahrung.
Genau.
Oh, da kommen noch mehr Fragen. Die Frau mit dem gelben T-Shirt.
Ja, du hattest gesagt, dass deine Mutter den Großteil der Pflege übernimmt. Gibt es darüber hinaus noch eine Assistenz, einen Pflegedienst oder ähnliches, der mit hilft?
Willst du erst noch? Soll ich übersetzen? Also die Frage ist, ob zusätzlich zur Mutter, die die Hauptpflege übernimmt, auch eine Assistenz noch mit dich pflegt?
Also einen Pflegedienst habe ich, der unter der Woche kommt. Das sind zwei zusätzliche Krankenschwestern, weil für einen Verbandswechsel braucht man einfach zwei Leute. Und eine Freizeitassistenz habe ich tatsächlich beantragt. Das läuft gerade.
Spannend. Da hinten ist noch eine Frage. Hast du schon mal eine Rehabilitationsmaßnahme gemacht? Vielleicht auch mit der ganzen Familie?
Also ich war auf Reha, zweimal auf Fehmarn, einmal im Bodenmais und zweimal auf Sylt. Die ersten drei Rehas waren Mutter-Kind-Kur, also war ich mit meiner Mutter, mein Vater kam mal zu Besuch. Ja, da geht's halt hauptsächlich verschiedene Bäder, soweit es möglich ist, oder ja auch Sporteinheiten und so. Auf Fehmarn war es ein Reiterhof mit dabei, da konnten wir auch reiten und so, das war echt toll. Sind aber tatsächlich eigentlich fast alle für Kinder und Jugendliche, diese Reha-Einrichtungen. Es gibt eine für Erwachsene auf Sylt, aber da habe ich zumindest bei den schwer Betroffenen noch nicht so gute Erfahrungen gehört. Bei den leicht Betroffenen, die sich selber versorgen können schon, aber für die schwer Betroffenen, die halt viel Unterstützung brauchen, da ist es schwierig.
Ja, du kannst wahrscheinlich auch deine Mutter nicht immer so einfach jetzt mitnehmen, oder? Sondern bist dann auf die Versorgung vor Ort angewiesen?
Nee, also meine Mutter darf überall hin mit. Die kommt auch mit ins Krankenhaus, weil die das da gar nicht leisten können. Ja, es ist einfach zu wenig Personal da, es ist so.
Ja, und das ist auch nichts, was man aufschieben kann. Das ist ja bei dir wirklich lebenswichtig.
Ja.
Jetzt habe ich noch mal eine Frage. Wie geht es dir denn damit, dass du weißt, du hast die schwerste Form der Erkrankung und die ist womöglich lebensverkürzend?
Also dazu muss ich kurz sagen, die schwerste Form, mit der man leben kann. Es gibt noch mal eine schwerere Form, bei der die Kinder mit ein paar Monaten versterben. Ja, ich muss sagen, ich mache mir da jetzt nicht so viel Gedanken drüber. Versuche eigentlich immer im Hier und Jetzt zu leben.
Das ist schön. Da ist noch eine Frage im Saal. Also hier wird gerade gefragt, ob es vererbt werden kann und ob deine Eltern deswegen nur ein Kind bekommen haben und ob es vielleicht sogar in der Familie nochmal aufgetreten ist.
Also in der Familie ist es nicht nochmal aufgetreten. Meine Eltern sind unwissend vorher beide Träger der Erkrankung und haben halt beide dieses Gen an mich weitervererbt und dadurch ist die Erkrankung ausgebrochen. Und ja, ich habe keine Geschwister, weil die Wahrscheinlichkeit bis 25% gelegen wäre, dass das Geschwisterkind auch EB bekommt.
Gibt es noch mehr Fragen?
Ja.
Wie machst du das, wenn du bist auf Instagram? Ja. Auch manchmal Informationen, genau. Wie kannst du das handeln? Weil mit den Händen, du kannst nicht einen Stift halten, du kannst ja so nicht schreiben. Was hast du da für Hilfsmittel? Wie machst du das?
Die Frage ist jetzt gerade nach Hilfsmitteln für die Hände, weil die Clara die Hände ja, oder die Finger sind ja zusammengewachsen und sie kann keinen Stift halten, wie das im Alltag aussieht.
Ich kann tatsächlich schon einen Stift halten. Ich halte ihn so zwischen beiden Händen. Und ich habe noch meinen rechten Daumen, wenn man das hier so ein bisschen sieht. Und mit dem kann ich tatsächlich tippen an Handy und Laptop. Also, ich sag mal ganz normal.
Das machst du ja auch wirklich viel.
Ja.
Das ist ja auch irgendwo dein Beruf.
Ja.
Ist die Frage damit beantwortet? Also kein spezielles Hilfsmittel?
Nix.
Die Hände selber.
Ja.
Okay, ich gucke nochmal in die Runde, ob noch eine Frage aufgekommen ist. Dann würde ich sagen, folgt alle der Clara ganz fleißig auf Instagram. Wenn ihr gleich noch Fragen habt, dürft ihr uns alle gerne ansprechen. Wir vom Let's Talk Podcast haben auch, wenn ihr hier die linke Tür nehmt, 20, 30 Meter weiter auch einen Infostand. Da könnt ihr euch auch gerne Flyer abholen und mit uns nochmal in Kontakt treten. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr gleich vorbeikommt. Vielen Dank fürs Zuhören hier im Saal, im Livestream und ihr hört unsere Podcast-Folge auch nächste Woche Mittwoch. Alle 2 Wochen senden wir vom Let's Talk Podcast eine neue Folge mit neuen Geschichten, inspirierenden Geschichten, ehrlichen Geschichten mit hoffentlich ganz viel Mut für alle Zuhörer. Vielen Dank, dass ihr hier wart.
Danke. Ich
muss auch mal für dich klatschen.
Das war Let's Talk, Mutmacher. Geschichten, die verbinden. Wir hoffen, dass euch diese Folge genauso bewegt hat wie uns und freuen uns, euch in 2 Wochen zur nächsten Episode wieder hier begrüßen zu dürfen. Bleibt gespannt, es warten weitere inspirierende Geschichten, spannende Einblicke und vielleicht auch ein paar Überraschungen auf euch. Alles Weitere findet ihr in den Shownotes. Habt ihr Fragen und Anregungen? Schreibt uns eine Mail an letstalk@lettermann.de. In 14 Tagen hört ihr uns wieder. Bis dahin, bleibt mutig, bleibt verbunden und denkt daran, zusammen geht immer mehr. Euer Team von Let's Talk, Mutmacher, Geschichten, die verbinden.